Kommen wir zurück zum Thema vom heute, zum Thema, was ich auch mit der Einleitung angeführt habe, vom Sinn und Unsinn der Ehe. Darum soll es jetzt gehen, um den Sinn oder vielleicht den Unsinn der Ehe. Denn man muss ja sagen, dass hier im Raum Leute sitzen, die mit Ehe gar nichts am Hut haben. Für die das jetzt gerade nichts ist, für die das vielleicht auch nie etwas sein wird, weil sie es selbst nicht wollen oder aus anderen Gründen. Das gibt es natürlich ganz viele Punkte. Aber ich glaube, zu dieser Frage hat jeder von uns eine Meinung. Egal, ob ich Ehe mir vorstellen kann, ob ich schon drin stecke oder es schon vorbei ist, egal in welcher Situation ich stecke, ich habe eine Meinung dazu, ob Ehe sinnvoll ist oder Unsinn macht. Und deshalb ist es, glaube ich, für uns alle wichtig, dann und wann mal Gedanken daran zu verschwenden, was Gott eigentlich so alles über die Ehe denkt und sagt. Man könnte ja vieles anführen, und ich fange jetzt mal von hinten an, was belegt, dass die Ehe Unsinn ist. Nicht ohne Grund gehen immer wieder die Zahlen zum Thema Ehe runter. Immer weniger Paare entscheiden sich dazu, zum Standesamt zu gehen und ihre Ehe zu schließen, sondern leben ihre Beziehung einfach so, wie sie es wollen. Warum? Warum ist für sie die Ehe unsinnig? Man könnte hier zum Beispiel anführen, dass die statistische Scheidungsrate ja fast bei 50% liegt. Also wofür heiraten, wenn die Wahrscheinlichkeit doch so hoch ist, dass das sowieso nichts wird? Ein legitimer Grund. Man könnte auch sagen, dass man doch gar nicht wirklich wissen kann, ob der Partner, mit dem ich gerade zusammen bin, wirklich der Partner fürs Leben ist. Werde ich diesen Schritt nicht bereuen, wenn ich ihn jetzt gehe und irgendwann feststelle, hey, das passt doch nicht so gut, wie ich es bis jetzt dachte. Man könnte sogar Paulus anführen, der an einer Stelle im 1. Korintherbrief sagt, dass er sich wünscht, dass eigentlich alle Single bleiben wie er. Könnte man auch anführen. Total legitim und ein guter Grund. Aber ich denke, ein viel größerer Vorbehalt der Ehe gegenüber in unserer Zeit ist, dass man das Gefühl hat, seine eigene Freiheit und die eigene Selbstbestimmung aufs Spiel zu setzen. Wenn ich mich dauerhaft an diesen Menschen binde und das so formal in der Ehe tue, dass ich nicht einfach von heute auf morgen sagen kann, so, reicht, vorbei, dann wird mir das zu eng. Deshalb das Bild mit dem Käfig. Viele Leute denken heute, die Ehe ist wie ein Käfig. Sich da rein zu begeben, das ist doch dumm. Wofür? Ich kann doch außerhalb des Käfigs leben und trotzdem glücklich zusammen mit meinem Partner sein. In unserer Zeit ist der Wunsch nach persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit so groß wie vermutlich noch nie zuvor. Das sage ich jetzt einfach mal, ohne irgendwelche Statistiken gelesen zu haben. Ich denke, das ist so. Wir wollen frei sein, wir wollen unabhängig sein, wir wollen selbst bestimmen, wo es in unserem Leben hingeht oder wo es nicht hingeht. Und diese Kultur, diesen Gedanken, den müssen wir als Kirche einfach ernst nehmen. Den müssen wir ins Auge blicken und den können wir nicht wegdiskutieren, den können wir nicht leugnen. Es ist einfach so. So wachsen wir alle auf. Das prägt uns durch die Medien, das prägt uns am Arbeitsplatz, durch die Beziehungen, die wir haben. Das prägt unsere Kinder in der Schule, im Abi, im Studium. Das ist die Realität, in der wir heute leben. Und einfache Appelle wie heirate doch mal oder wann klingen bei euch denn endlich die Glocken, all sowas, was man in der Beziehungsphase so von Leuten aus der Gemeinde oder aus der Familie hört, die bringen niemandem etwas. Niemandem. Ist halt so. Müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Es gibt also ganz vieles, was heute gegen die Ehe spricht. Und das müssen wir ernst nehmen. Darum denke ich, dass alle verheirateten Paare hier in unserer Gemeinde und in allen anderen Gemeinden heute mehr denn je den Auftrag haben, mit ihrer Ehe so ein Leuchtturm in unserer heutigen Zeit zu sein. Noch mehr, ich glaube, wir können den Beweis liefern, dass Ehe Sinn macht, dass Ehe etwas Tolles ist, etwas, was von unserem Gott kommt und deshalb gut sein muss. Denn alles, was er macht, hat Hand und Fuß und ist gut und tut uns gut. Und das ist die Verantwortung für uns als Ehepaare, egal ob wir ein Jahr oder 10, 50 Jahre verheiratet sind. Wir können ein Vorbild sein für all die anderen Paare, die noch nicht verheiratet sind oder auch schon verheiratet sind und Vorbilder suchen. Damit möchte ich aber natürlich nicht die Ehe irgendwie glorifizieren oder auf irgendeinen hohen Thron setzen, denn ich glaube, alle Ehepaare und auch alle, die einfach mit offenen Augen durchs Leben laufen, wissen, Ehe läuft halt nicht immer gut. Nicht ohne Grund gibt es so viele Scheidungen, weil es einfach nicht immer klappt, nicht das funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Und was wir auch alle bestätigen können, die schon länger verheiratet sind oder länger in einer Beziehung sind, Beziehungen verlangen von jedem der Partner einfach ganz viel ab, oder? Das gilt für jede Beziehung und erst recht für die Beziehung in der Ehe. Eine gute Ehe fällt einfach niemandem in den Schoß. Man muss etwas dafür tun, dass es so wird, und man muss dann auch etwas dafür tun, dass es so bleibt. Es ist kein Selbstläufer, niemals. Unsere Ehe ist niemals fertig. Wer an dem Punkt ist, den möchte ich kennenlernen. Unsere Ehe ist einfach nicht fertig. Da muss es weitergehen. Es erfordert immer unsere Aufmerksamkeit. Und genau das ist auch das Urteil, das die Bibel von der Ehe zeichnet. Sie glorifiziert sie nicht. Wir finden heraus, dass es Gottes Idee ist und dass er sich das wünscht. Und wir finden auch heraus, was er über viele Sachen in puncto Ehe denkt. Aber die Bibel ist da total realistisch. Sie zeigt verschiedene Beziehungen und Ehen auf, die gut sind, aber auch welche, die schlecht sind. Und so habe ich in einem Buch gelesen, und das fand ich total gut, die Ehe ist laut der Bibel das Schmerzlichste und Wunderbarste. Eine Ehe ist das Schmerzlichste und das Wunderbarste. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, denn Verletzungen oder Enttäuschungen tun einem ja umso mehr weh, je stärker die Beziehung zu einer Person ist. Und das Schmerzliche an der Ehe, an Partnerschaft, das können wir uns denken. Das haben wir selbst vielleicht schon erlebt bei zerbrochenen Beziehungen, bei zerbrochenen Ehen oder im Umfeld, in der Familie. Zerbrochene Beziehungen sind einfach an der Tagesordnung von uns Menschen und deshalb wissen wir um den Schmerz, den sie mit sich bringt. Aber die Frage ist doch, warum ist die Ehe das Wunderbarste? Warum kann jemand sagen, die Ehe ist das Wunderbarste? Und was ist der Sinn von Ehe? Damit kommen wir zu dem Punkt. Um dieser Frage auf die Spur zu kommen, müssen wir, glaube ich, ganz schön weit zurückgehen. Nämlich an den Punkt, wo wir in der Bibel zum ersten Mal etwas über die Ehe lesen. Dort sehen wir, was der Erfinder der Ehe sich dabei gedacht hat, als er sie geschaffen hat. Und als Adam zum ersten Mal auf Eva trifft, ist es ganz interessant, was er dann sagt. Wir lesen in 1. Mose 2, was Adam sagt. Endlich, rief Adam aus, endlich. Er begegnet Eva und endlich. Sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie gehört zu mir, denn sie wurde von mir genommen. Das erklärt, und damit sind wir bei dem Satz, um den es jetzt gehen soll, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Das ist der erste Kommentar zu einer ehelichen Beziehung. Vorher wird gesagt, wie alles geschaffen wurde, aber hier sehen wir jetzt den Moment, wo Adam auf Eva trifft, und das ist quasi die erste Kommentierung einer solchen Beziehung. Und Jesus und Paulus greifen beide diesen Satz im Neuen Testament auf und münzen ihn auf ihre Gedanken zum Thema Ehe. Also sehen wir, die beiden zumindest haben unter dem Vers verstanden, dass Gott hier von der Ehe redet, nicht einfach von einer engen Beziehung zwischen Mann und Frau. Denn Jesus und Paulus wenden diesen Vers auf die Ehe an. Womit haben wir es dann hier zu tun? Was sagt dieser erste Satz, diese erste Kommentierung aus? Ich denke, es sind in grundlegender Weise drei Punkte. Der erste Punkt, Vater und Mutter verlassen. Das ist das Erste. Zweitens, ein Mann und seine Frau. Ein Mann und seine Frau. Und das Dritte, zu einer Einheit werden. Das sind im Groben die drei Aspekte, die in dieser ersten Kommentierung der Ehe drinstecken. Und ich glaube, in diesen drei Aspekten steht so viel Heilsames für unsere Beziehung, dass es sich lohnt, da jetzt mal genauer hinzuschauen und zu sehen, was sagt Gott denn ganz am Anfang über Ehe. Aber gleichzeitig auch darin zu sehen, was die Sprengkraft ist, die in diesen Beziehungen steckt. Fangen wir also mit dem ersten an. Vater und Mutter verlassen. Das passiert in der heutigen Zeit oft nicht erst bei der Ehe, sondern schon früher, sei es wegen einem FSJ oder Studium oder was auch immer. Man verlässt zumindest das Elternhaus. Die Beziehung zu den Eltern ist oft immer noch da und ein Abhängigkeitsverhältnis, gerade bei Studenten, ist noch sehr stark ausgeprägt. Alle Eltern, die schon Kinder in dem Alter haben, wissen, worum es da geht. Aber wenn es dann an die Ehe geht und Mann und Frau zusammen quasi ihre eigene Einheit gründen, passiert noch mal mehr, was schon vorher ansatzweise passiert ist. Und ich glaube, dieser Teilsatz zeigt ganz deutlich, was Gott sich bei der Ehe gedacht hat, nämlich, dass das frisch gebackene Ehepaar quasi ihre Heimatfamilie, ihre Herkunftsfamilie und deren Dominanz verlässt. Es heißt nicht, dass es vorher schlecht war, nicht zwangsläufig, dass dieses Verhältnis zwischen Kind und Eltern vorher schlecht war, aber Gott sagt in diesem Kommentar, ab jetzt beginnt etwas Neues. Ab jetzt trittst du aus diesem Verhältnis bis zu einem gewissen Grad heraus und schaffst dir eine neue Einheit mit deinem Ehepartner. Und ich glaube, das beinhaltet mindestens zwei Implikationen für unsere heutige Zeit. Zum einen bedeutet das, dass Eltern sich zurücknehmen und ihren Kindern die nötige Freiheit zugestehen. Ganz wichtiger Punkt. Das bedeutet aber auch auf der anderen Seite, wie schon gesagt, dass das frisch gebackene Ehepaar sich ganz bewusst in diese Freiheit hineinbegibt und die Beziehung zu den Eltern zu einem gewissen Grad kappt. Und dass dieser Ratschlag oder diese Empfehlung Gottes Zündstoff birgt, können wir, glaube ich, alle sehr gut nachvollziehen. Es gibt viele Beispiele dafür, dass Eltern meinen, noch im Nachhinein irgendwie reinreden zu müssen oder wenn dann die Kinder da sind, vielleicht diese auch noch irgendwie mitzuerziehen, weil es sind ja meine Enkelkinder und die sind mir total wichtig. Also das Loslassen von Elternseite ist auf jeden Fall da, aber genauso auch andersherum. Es gibt auch Ehepartner, die sagen, also ich habe jetzt hier meine eigene Wohnung, mein eigenes Haus, was auch immer, aber meine Eltern, die sind ja total wichtig. Und das ist auch richtig. In der Bibel steht auch, wir sollen unsere Eltern ehren. Das hört nicht auf, wenn ich verheiratet bin. Das gilt nach wie vor. Aber hier steht auch, dass wir dieses Verhältnis verändern müssen und aus dieser Abhängigkeit Stück für Stück heraustreten sollen und unsere eigene Einheit, unsere eigene Familie bilden sollen. Was ist also die Lösung für einen Konflikt, wenn es den denn auf dieser Ebene gibt? Also der Vers bietet nicht die Lösung an, aber der Vers zeigt auf jeden Fall ganz klar, was das Ziel ist. Ein Mann und eine Frau verlassen ihre Herkunftsfamilien und bilden eine neue Familie. Das ist das Ziel. Und wenn man sich mit allen Beteiligten auf dieses Ziel geeinigt hat, geht es wie in jeder Beziehung darum, richtig und gut zu kommunizieren. Zu sagen, was gut läuft, aber auch zu sagen, was nicht läuft und dann gemeinsam zu überlegen, wie kann man Schritt für Schritt realisieren, dass genau das passiert, was Gott hier am Anfang zur Ehe gesagt hat. Denn das, was er sagt, doch mal, das ist gut. Es ist gut für unsere Beziehungen, weil er genau weiß, wie wir ticken und wie Ehen ticken sollten, damit sie gut sind. Und eine Beobachtung am Rande an dieser Stelle: Man merkt hier, dass der Autor diese Kommentierung nicht nur auf Adam und Eva münzt, sondern dass diese Aussage auch Bedeutung hat für alle Generationen an Ehen danach. Denn welche Eltern sollten Adam und Eva verlassen? Ging ja gar nicht. Also die Bedeutung dieser Aussage überschreitet das Leben und die Ehe von Adam und Eva und erstreckt sich bis heute. Jesus und Paulus, wie gesagt, nehmen es auf und gebrauchen es für ihre Lehre zum Thema Ehe. Kommen wir zum zweiten Punkt: Ein Mann und seine Frau. Etwas provokant, würde ich sagen, wie es im Bibeltext steht. Man könnte sagen, ist ja klar, in der patriarchalen Gesellschaft der damaligen Zeit, da gibt es den Mann und die Frau ist sein Eigentum, die wird ihm zugerechnet. So war ja eh das ganze Menschenbild der damaligen Zeit. Ich glaube aber, dass es dem Autor an dieser Stelle überhaupt nicht darum ging. Es ging nicht darum, irgendwelche Familienstrukturen oder Herrschaftsstrukturen aufzustellen, sondern das, was er sagen möchte, ist eine Zuordnung in der Ehe, ist da. Da gibt es einen Mann und eine Frau. Und weil Adam hier die ganze Zeit Subjekt der Erzählung ist, wird es natürlich auch durch seine Augen berichtet. Er verlässt ja auch seinen Vater und seine Mutter. Also es sagt nichts darüber aus, welche Herrschaftsstruktur da ist, sondern es wird gesagt, da gibt es einen Mann und eine Frau. Nur diese eine und nicht viele andere oder irgendeine andere, sondern ein Mann und die Frau, die ihm zugeordnet ist. Und genauso andersherum, eine Frau und ein Mann, der ihr zugeordnet ist. Das Alte Testament, daran denkt ihr jetzt vielleicht, kennt natürlich die Vielehe. Und ganz viele bedeutende Charaktere des Alten Testaments haben sie tatsächlich praktiziert. In einem Maß, das unsere Vorstellungskraft heute sprengt. Aber wenn wir an diesen Stellen mal genau hinsehen und schauen, was die Autoren der Texte über das Leben dieser Menschen berichten, stellen wir ganz schnell fest, dass eine solche Ehe, eine solche Vielehe nur Schaden im Leben dieser Menschen angerichtet hat. Wir können an David denken, die Kriege mit seinen Kindern, die aus diesen Ehen entstanden sind. Wir können an Salomo denken, der zum Lebensende durch seine vielen Frauen aus den anderen Religionen einfach seinen Fokus auf Gott verloren hat. All diese Beispiele zeigen, obwohl das Alte Testament viel Ehe kennt, toleriert sie es überhaupt nicht und heißt es erst recht nicht gut, sondern die Autoren zeigen immer zwischen den Zeilen, ey, das läuft so nicht. Das ist nicht der Plan, den Gott sich von Ehe gemacht hat. An dieser Stelle merkt man aber auch einen weiteren Punkt. Es wird ganz deutlich, dass Gott sich von Anfang an gedacht hat, dass eine Ehe aus einem männlichen und einem weiblichen Menschen gedacht ist. Es gibt keine Alternative dort zum Bibeltext. Und wenn wir das Neue und Alte Testament dahinterlegen, sehen wir, alle sprechen die gleiche Sprache. Das ist das Leitbild der Ehe in der Bibel. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, zu einer Einheit werden. Jeder, der da vielleicht so ältere Übersetzungen im Kopf hat, der weiß, da steht wörtlich ein Fleisch werden. Ein Fleisch werden, so steht es in den Luther-Übersetzungen und in den anderen wortgetreuen Übersetzungen. Und damit sind wir an einem Punkt angekommen, der gerade nicht mehr so greifbar ist. Man kann sich nicht genau darunter vorstellen oder von dem Wortlaut ableiten, was damit gemeint ist. Eine Einheit werden. Worauf bezieht sich das? Was ist damit gemeint und was ist damit vielleicht auch gerade nicht gemeint? Wenn wir uns da langsam annähern, merkt man auf jeden Fall oder kann man festhalten, dass diese Einheit vorher nicht da war. Denn wenn beide zusammen erst zu einer Einheit werden, muss man daraus schlussfolgern können, dass vorher diese Vollständigkeit noch nicht da war. Und das sehen wir auch im Schöpfungsbericht. Vorher wird beschrieben, dass Adam nach einem Gegenüber sucht und nicht findet, bis Eva da ist. Und deshalb dieser Ausspruch ganz tief aus seinem Herzen, endlich, endlich ist da jemand, der ist wie ich, ein Gegenüber für mich. Und das ist das Wesen von uns Menschen. Wir sind beziehungsorientiert. Wir wollen normalerweise in Beziehung mit anderen Menschen leben. Es gibt einige Ausnahmen, die sagen, nee, Menschen brauche ich nicht. Ich bin total sachorientiert, gib mir ein Problem, ich löse das. Was brauche ich andere Menschen? Aber davon, die das wirklich radikal durchleben, gibt es, glaube ich, nur ganz, ganz wenige. Die meisten von uns brauchen andere Menschen. Wir brauchen Beziehungen. So hat Gott sich uns gedacht. Und als ich so darüber nachgedacht habe und diesen Text und andere verglichen habe, ist mir aufgefallen, das zeigt für mich ganz deutlich, dass es Gottes Idee ist. Gott hat den Menschen genau so gemacht, dass es von Anfang an bis heute in allen Kulturen zu allen Zeiten genau so läuft. Wir Menschen brauchen Beziehungen. Und in fast jeder Kultur findet man eheähnliche Beziehungen. Und wenn das eine menschliche Idee wäre, wäre das doch ein riesiger Zufall, dass alle Menschen auf dem ganzen Globus verstreut genau diese Idee praktizieren. Unmöglich, würde ich sagen. Es ist Gottes Idee. Er hat diese Idee geschaffen, indem er die Menschen männlich und weiblich geschaffen hat. Was steckt also jetzt genau in dieser Einheit drin? Was ist damit gemeint, dass ein Mann und eine Frau ihre Herkunftsfamilie verlassen und sich aneinander binden und zu einer Einheit werden, ein Fleisch werden? Ja, zum einen bedeutet das genau das, was Kinder im Kindergottesdienst denken, wenn da steht, und sie werden ein Fleisch werden. Sex. Sex ist auf jeden Fall ein Punkt, der hier mit drin steckt. Eine Einheit zu werden, bezieht sich auch auf das Körperliche. Ich weiß noch ganz genau, wenn ich in der Kinderstunde oder im Gottesdienst so einen Vers gehört habe, wo das drinsteckt, dachte ich immer, ah, ich weiß, wovon ihr redet. Ich weiß, wovon ihr redet, auch wenn ihr es nicht deutlich sagt. Und genau das ist da auch ein Stück weit gemeint, aber nicht nur das. Aber schon an dieser Stelle sehen wir, dass bei der ersten Erwähnung von Sex gezeigt wird, in welchem Rahmen sich Gott dieses Geschenk gedacht hat. Er stiftet die Ehe, indem er Adam und Eva schafft und sagt, ihr seid jetzt eine Einheit. Er erklärt ihnen vermutlich, was das jetzt bedeutet, wie sie zusammen leben, und sie merken, dass dazu auch der Geschlechtsverkehr gehört. Und diese Einheit bildet sich auch unter anderem dadurch. Und wir sehen, Gott hat sich Sex in Beziehungen vorgestellt, die ganz, ganz tief sind und die auf die Lebensdauer angelegt sind. Genauso steht das hier im Bericht. So sehen wir es im Leben von Adam und Eva und so sehen wir es auch in der ganzen Bibel. Aber wie gesagt, die Handlungsempfehlungen der Bibel sind nicht dazu da, um uns einzugrenzen, um uns in einen Käfig zu sperren, der uns dann alle Freiheit raubt, ein Leben zu führen, das irgendwie noch Qualität hat, sondern Gott weiß ganz genau, wie wir ticken. Er weiß, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und wenn wir diese Ratschläge Gottes befolgen, dann werden sie uns gut tun. Das werden wir sehen und erfahren. Was verbirgt sich noch hinter dieser Einheit? Es kann ja nicht nur um Sex gehen an der Stelle, oder? Ganz sicher nicht. Es geht nicht nur darum, es geht auch um eine noch viel tiefere Wahrheit, um ein Geheimnis, wie Paulus es im Neuen Testament sagt. Die Ehe ist ein Stück weit ein Geheimnis und ich glaube, es liegt unter anderem auch darin, in dieser Einheit, in diesem Versprechen, was Gott für eine Ehe gibt. Und interessant finde ich, dass genau dieses Geheimnis dem entgegenkommt, was wir Menschen uns in unserer heutigen Zeit ganz stark wünschen. Wir wünschen uns, uns selbst zu verwirklichen, das eigene Leben so zu leben, dass meine Möglichkeiten und meine Wünsche zum Tragen kommen. Wir wollen unser Potenzial ausschöpfen. Wir wollen unsere Ideen umsetzen, wir wollen uns entwickeln. Und genau das erfüllt sich, glaube ich, in einer Ehe, wenn auch auf eine andere Weise, als wir uns das heute vielleicht wünschen würden. Und so, finde ich, hat Gott sich da etwas ganz Interessantes gedacht. Denn durch die Ergänzung in der Ehe, vorher haben wir ja gerade gesagt, sie sind nicht eine Einheit, also sie sind noch nicht vollständig, aber durch die Ehe vervollständigt sich da etwas und durch diese Einheit passiert bei jedem von beiden Partnern etwas Wunderbares. Nämlich genau das, was wir uns heute wünschen. Potenzialentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung, Reife, all das passiert durch eine Ehe. Und das ist das Geheimnis, das in dieser Ehe liegt, in dieser Einheit liegt, dass man sich nämlich füreinander öffnet, tiefste Wünsche und Bedürfnisse ausspricht, nennen kann, ausdrücken kann und dann auch Befriedigung dieser Wünsche auf jeder Ebene erfahren kann. Und das ist das Geheimnis der Ehe. Da hat Gott den Sinn hineingelegt. In diesem Satz sehen wir ihn, glaube ich, ganz besonders. Denn ich muss zurückdenken vor 10 Jahren und davor. Wenn ich mich da so ein bisschen reflektiere aus der Entfernung, muss ich merken, ich bin ein sehr sachorientierter Mensch. Ist halt so. Ist nicht schlimm, ist nicht super, ist halt so. Aber dann kam diese Frau in mein Leben. Und sie tickt etwas anders, so wie jeder andere Mensch anders tickt als ich. Aber dadurch habe ich Ergänzung erfahren und gesehen, hey, es gibt noch viel mehr darüber hinaus Probleme zu lösen. Es gibt noch mehr als einfach nur am Schreibtisch zu sitzen und irgendwelche Orga zu machen. Es gibt noch viel mehr. Da sind Menschen, die hat Gott wunderbar gemacht. Es ist nicht so, dass ich irgendwie ein Hinterwäldler war, aber ich habe es einfach nicht wahrgenommen, wie andere Menschen irgendwie reagieren, was ihnen vielleicht wichtig ist und erst recht nicht gemerkt, dass ich dem ja auch etwas begegnen kann. Und das habe ich durch die Ehe erst erfahren, weil ich merke, hey, da ist jetzt eine Beziehung da, die habe ich jetzt für mein Leben lang und da passiert etwas mit mir, mit ihr und so merke ich, da ist etwas in mir zum Tragen gekommen, da hat sich in mir etwas entwickelt, wovon ich vorher gedacht hätte, sowas gibt es gar nicht. Aber das ist das Geheimnis der Ehe. Wenn wir uns aufeinander einlassen, wenn wir uns gegenseitig sagen, was uns stört, was uns hilft, was wir vielleicht gerade sehen, was dran wäre oder so, und dann gemeinsam darauf reagieren, entsteht etwas, was alleine so gar nicht passieren könnte. Oder zumindest nicht in der Kürze dieser Zeit. Denn wie schnell wir Menschen uns verändern oder wie veränderungsbereit wir sind, das wisst ihr selber. Das funktioniert nicht so schnell. Aber Gott hat extra Beziehungen geschaffen und den Wunsch nach Beziehung so tief in uns hineingelegt, dass wir gerne in diese Konflikte, in diese Reibereien reingehen. Denn ganz ehrlich, wir haben alle schon Streit erlebt. Wir haben alle schon Beziehungsenttäuschung erlebt und trotzdem stürzen wir uns immer wieder neu da rein. Warum machen wir das? Es ergibt doch eigentlich gar keinen Sinn. Aber wir machen es immer wieder, weil tief in uns drin dieser Gedanke steckt, hey, da gibt es mehr. Es hat seinen Sinn. Es tut mir gut, es tut dem anderen gut. Dadurch passiert etwas, was sonst gar nicht passieren könnte. Wenn wir zum Schluss nochmal den Vers zusammen lesen, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Ich hoffe, wir sehen jetzt ein Stück weit schärfer, was alles in diesem Vers drinsteckt, an Heilsamen für jede Beziehung, aber erst recht für unsere Ehen. In diesem Satz stecken so viele gute Ratschläge und noch viel mehr als das, was ich heute gesagt habe. Es gibt ganze Bücher und Kommentarreihen zu diesem Vers, die alle unser Leben bereichern können. Wir müssen uns nur auf den Weg machen. Reinhold Rute, ein deutscher Theologe und Psychotherapeut, sagt, die meisten Ehen scheitern, weil wir einfach zu faul sind. Und da denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Beziehungen sind uns so wichtig. Wir haben am Anfang so viel Energie und Zeit, um diese Beziehung zu pflegen, aber irgendwann soll sie scheitern, weil ich einfach zu faul bin, mich nochmal hinein zu investieren. Das kann es doch nicht sein. Also gilt nicht nur für Medikamente der folgende Satz: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Was die Packungsbeilage ist und wer der Arzt ist, dürft ihr selber erraten. Amen.